SWR 2 Tandem
mit Fabian Elsässer. Hallo. Wahrscheinlich haben Sie schon mal das Boot von Wolfgang Petersen gesehen oder irgendeinen James Bond oder auch Psycho von Alfred Hitchcock. Und da gibt es Szenen, die im Gedächtnis bleiben, wegen der Musik, wie die arme Janet Leigh in der Dusche erstochen wird und diese schrillen Streicherklänge uns bei jedem Stich das Blut in den Adern gefrieren lassen. Oder wie James Bond am Ende eines Pistolenlaufs zu sehen ist, zu dieser Gitarren- und Bläsermelodie. Was ich damit sagen will, Filmmusik ist ganz wichtig. Sie kann einen Wiedererkennungswert haben oder dafür sorgen, dass eine Szene besonders eindrucksvoll wird. Aber wer sie komponiert hat, weiß man oft gar nicht. In den Kritiken werden ja meistens die Schauspielerinnen und Regisseure erwähnt. Deswegen spreche ich heute mal mit einem Mann, der Filmmusik schreibt. Unter anderem auch für den ARD-Tatort in 2 Wochen. Willkommen, Daniel Michael Kaiser.
Hallo. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Bleiben wir doch gleich beim Thema Filmmusik, also beziehungsweise berühmte Filmmusik. Was ist denn Ihre Lieblingsfilmmusik?
Da fallen mir ein paar Sachen ein, die sehr gelungen sind. Also Howard Shaw hat für Peter Jackson bei den Dingen aus dem Auenland und aus Mittelerde ganz tolle Sachen gemacht beim kleinen Hobbit und im Herrn der Ringe. Thomas Newman hat großartige Filmmusik geschrieben für Animationsfilme zum Beispiel, für Wall-E oder für Findet Nemo. Ist wahnsinnig gut gemachte Musik. Dann ältere Filmmusiken von Nino Rota für die Fellini-Filme finde ich auch großartig. Da sind ganz tolle Sachen entstanden. Und wirklich dann abgefahrene Sachen sind eben die Psycho-Geigen, die Sie auch schon erwähnt haben von Bernard Herrmann, der aber zum Beispiel auch so einen jazzigen Soundtrack gemacht hat für Taxi Driver von Scorsese. Und ein neuerer Film, bei dem mich die Filmmusik extrem inspiriert hat, das war Sicario. Und die Filmmusik ist von Johan Johansson. Und in dem Film, der hat in den ersten, ich glaube, 20 Minuten, da ist überhaupt keine Musik. Als ich den im Kino gesehen habe, dachte ich, okay, die haben sich offensichtlich gegen Musik entschieden. Und dann kam ein Musikeinsatz, der hat mich direkt in den Sessel gedrückt, weil da Dinge drin waren, das hatte ich so noch nie gehört. So ein Glissando, also so ein schmierender Effekt, der in den tiefen Registern des Orchesters dann so ins Bodenlose geht. Also wirklich so ein... Also das fand ich extrem inspirierend. Also insofern eine Lieblingsfilmmusik, da muss ich passen, aber es gibt viele Sachen, die ich sehr großartig und sehr gelungen finde.
Und wann empfinden Sie Filmmusik als nicht so großartig oder sogar als nervig?
Wenn sie mich abhält davon, den Bildern und der Geschichte des Films zu folgen und das auf eine Weise tut, wo ich dann wirklich merke, da soll mir jetzt mit aller Kraft irgendwas nochmal klar gemacht werden, was ich aber eigentlich schon geblickt habe. Also wo sich dann Dinge doppeln oder Dinge auch total überdramatisiert werden, wo ich mich als Zuschauer bei einem Film dann auch ein bisschen veräppelt fühle oder entmündigt fühle, weil ich es einfach auch auf anderen Ebenen schon verstanden habe und die Filmmusik nicht brauche, um da jetzt irgendwie nochmal was erklärt zu bekommen, was ich ohnehin schon weiß.
Und wie man das selber vermeidet als Filmkomponist, was die Herausforderungen an diesem besonderen Genre sind, darüber sprechen wir gleich nach dem ersten Musikwunsch unseres Gastes. Musik von Elbow, Ground for Divorce. Ground for Divorce von The Band Elbow. Der Filmmusikkomponist Daniel Michael Kaiser ist mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Herr Kaiser, vielleicht mal ganz allgemein gesprochen, was ist die größte Herausforderung, wenn man Musik für einen Fernseh- oder Spielfilm komponiert?
Ich glaube, eine große, wenn nicht die größte Herausforderung ist, mit dem Klang, den man für den Film sich denn rausgesucht hat, das sage ich jetzt mal so ganz global, das kann auch ein ganzes Sinfonieorchester sein, da die Punkte zu finden, die den Film weiterbringen, wenn man dort Musik stattfinden lässt. Denn wenn man sich das mal klar macht, ist das ja eigentlich eine ganz künstliche Geschichte. Also ich sehe Bilder, da unterhalten sich zwei Leute und dann höre ich dazu Musik. Warum ist es so? Also eine ganz basale Frage, warum höre ich dazu Musik? Und dass diese Musik dann dort passiert und dort Sinn ergibt und der Geschichte hilft, dass ich als Zuschauer die Geschichte annehme, mich von der Geschichte mitnehmen lasse, da wirklich ein richtiges Maß zu finden, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, das macht jetzt vielleicht nicht jeder Filmkomponist so, aber dann suchen Sie tatsächlich einen Klang für einen Film oder Sie fragen sich, welchen Klang oder wie klingt dieser Film im Vorfeld?
Das ist für mich oft der Weg in die Entwicklung einer neuen Filmmusik, dass ich nach Klängen suche, von denen ich denke, dass die der Geschichte eine gute Unterstützung angedeihen lassen. Genau, also ich bin studierter Schlagzeuger und insofern bin ich ohnehin jemand, der sehr vom Klang kommt und weniger jetzt von komplizierten Akkorden und schmelzenden Melodien, sondern ich horche sehr stark in den Klang eines Instruments selbst hinein. Und wenn ich dann feststelle, ich höre da irgendwie mehr Gitarre als Klavier, dann ist das erstmal ein Aufhänger für mich zu beginnen. Und dann fange ich vermutlich erst mit der Gitarre an, genau.
Und das hören Sie, wenn Sie das Drehbuch lesen?
Wenn ich das Drehbuch lese, dann versuche ich erstmal zum Kern der Geschichte vorzudringen und mir rauszudestillieren, was ist es, was diese Geschichte erzählen will? Wie kann ich das fassen und was, wenn ich das rausdestilliert habe, könnte das musikalisch gut tragen? Also als kleines Beispiel jetzt für den Tatort, der übernächsten Sonntag gezeigt wird, da geht es dann viel um Wirklichkeit. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, kristallisierte sich das für mich sehr schnell raus, dass da eben Wirklichkeit und das, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, ein ganz zentraler Punkt in dieser Geschichte ist. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, mit Echo-Effekten zu arbeiten. Das ist jetzt nicht direkt ein Klang, aber dieser Echo-Effekt, der moduliert den Klang so, dass ich das Zeitgefühl so ein bisschen verliere. Wenn ich die Musik höre, dann habe ich den klaren Rhythmus, der einer Musik meistens oder oft zugrunde liegt, der verliert sich dabei so ein bisschen. Das heißt, ich verliere so ein bisschen den Boden unter den Füßen, den ich brauche eigentlich, um der Musik im festen Rhythmus zu folgen. Und das war für mich eine gute Übersetzung, diese Wahrnehmung von Wirklichkeit musikalisch zu fassen.
Jetzt haben Sie es gerade schon beschrieben, wie Sie es gemacht haben und was Ihre Gedanken waren. Deswegen müssen wir da jetzt mal ganz dringend einen Ausschnitt davon hören. Wo ist Mike? Das ist Musik für einen neuen Tatort mit dem Ermittlerteam aus Franken. Die ARD zeigt ihn am 16. Mai. Wo ist Mike? Ganz kurz zur Handlung. Ein fünfjähriger Junge verschwindet. Seine getrennt lebenden Eltern vermuten ihn jeweils beim anderen Elternteil, bis sie merken, da ist er aber nicht. Und es sind noch viele andere Dinge unklar. Die Rolle des Lehrers, der auch der neue Freund der Kommissarin ist, die Rolle eines Teenagers, der sich verfolgt fühlt. Daniel Michael Kaiser, Sie haben diese Musik komponiert. Sie haben es jetzt gerade auch nochmal gehört mit mir zusammen. Was für eine Szene war das gerade? Was passiert da? Oder in was für einer Szene hört man das zum ersten Mal?
Diese Musik hört man recht zu Anfang des Films, wenn Paula Ringelhahn, die von Dagmar Manzel gespielt wird, im Bett aufwacht. Das ist das erste Mal, dass wir Paula Ringelhahn sehen in dem Film. Sie wacht auf in einem Bett, das offensichtlich nicht ihres ist und das sehr groß ist. Sie hat die Augen noch geschlossen, erinnert sich offensichtlich an die vergangene Nacht, die schön gewesen sein muss, wenn wir uns sie so ansehen. Aber die Seite neben ihr, die ist schon verlassen. Und sie steht auf, deckt sich mit der Bettdecke zu und schaut noch ein bisschen aus dem Fenster, denkt offensichtlich noch ein bisschen über den letzten Abend nach und geht dann runter, um den Mann zu treffen, der offensichtlich neben ihr im Bett gewesen war.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, manchmal klingt eine Handlung, die Sie dann vertonen oder zu der Sie dann die Musik schreiben, klingt für Sie mehr nach Gitarre, mehr nach Klavier. Hier hören wir ein Klavier. Wann war Ihnen klar, okay, hier muss es ein Klavier sein?
Dieser Ansatz, mit diesen Echos zu arbeiten, das ist ja ein sehr technischer Ansatz. Und dieses Klavier, das ich da eingesetzt habe, das ist auch ein etwas besonderes Klavier, weil das so ein bisschen dumpfer klingt und sehr, also ein bisschen altmodisch könnte man auch sagen. Auf jeden Fall nicht so total Hi-Fi-mäßig, total glitzernd modern, sondern eher so was sehr Warmes und Freundliches hat. Und den Klang wollte ich als Gegengewicht zu dieser technischen Entscheidung, mit den Echos zu arbeiten, setzen, um dem Ganzen einfach auch eine Wärme mitzugeben.
Und Sie spielen es auch selber?
Das spiele ich selber ein, ja.
Wie ist das generell
bei Ihnen? Also solche Sachen spiele ich selber ein. Also es gibt ganze Instrumentengruppen, da lasse ich die Finger davon. Das möchte niemand hören, wenn ich irgendwie eine Trompete in die Hand nehme oder eine Violine. Da lade ich mir dann Musiker ein, wenn ich die Musik produziere. Mittlerweile geht auch ganz viel aus der Dose. Da kann man mit Samples und mit Synthesizern und ähnlichen Dingen kann man auch eine Menge machen. Aber,
und das ruft man dann ja auch wieder wie mit einer Klaviertastatur ab im Zweifelsfall. Ne?
Also genau.
Das ist kein Problem für Sie.
Ja, genau. Ich habe an der Musikhochschule Schlagzeug studiert, aber da war natürlich das Klavier mein Pflichtinstrument.
Gut, und wenn Sie sagen, möchte keiner hören, wenn Sie Trompete spielen, wer weiß, vielleicht kommt ja mal irgendwann ein Auftrag für einen Horrorfilm, wo es dann genau so sein muss.
Das könnte sein. Da werde ich mich dem auch nicht dann verschließen.
Bei Wo ist Mike hat Andreas Kleiner Regie geführt, mit dem haben Sie schon öfter zusammengearbeitet. Wie läuft denn so eine Abstimmung zwischen Regisseur und Soundtrack-Komponist eigentlich?
Mit dem Andreas Kleinert, das ist mein großes, großes Glück, dass ich den vor mittlerweile schon 10 Jahren damals von meinen Ideen bei einer Zusammenarbeit überzeugen konnte. Und seither arbeiten wir zusammen und auch tatsächlich so, dass er mir schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Drehbücher schickt. Und wenn er da schon Ideen hat, auch Musikstücke, von denen ich mich dann inspirieren lassen kann. Wenn ich meinerseits dann auf Drehbuchbasis schon erste Ideen skizziere, dann schicke ich ihm das auch immer schon, so früh wie es irgend geht. Und das geht dann auch teilweise nach dem Ausschlussprinzip, dass er dann sagt so, ach nee, in die Richtung, da brauchst du nicht weiter zu überlegen. Oder im besten Fall dann, ja, das ist super, der Klang gefällt mir extrem gut, mach doch mal mit dieser Klangwelt, die du da aufgespannt hast, auch noch ein bisschen mehr Tempo macht oder was Krimi-artiges eben macht oder was sehr Emotionales. Und so arbeiten wir tatsächlich schon seit vielen Jahren zusammen.
Und Sie haben auch früher schon Tatorte, glaube ich, vertont oder betont, ne?
Jetzt im Augenblick wird gerade in München der 7. oder 8. glaube ich, gedreht.
Nennen Sie uns einfach nochmal vielleicht ein anderes Beispiel für eine Tatortfilmmusik von Ihnen, die sich jetzt auch vielleicht deutlich unterscheidet von diesen echoschweren Klavierklängen, die wir gerade gehört haben.
Der erste Tatort, den ich mit Andreas Kleinert gemacht habe, das war Fette Hunde, ein Kölner Tatort, wo es um Bodypacker aus Afghanistan geht. Also zwei junge Leute, die aus Afghanistan nach Deutschland kommen und in ihrem Körper Drogen transportieren. Für diese Filmmusik habe ich dann mich auch an Instrumenten bedient, die dieses afghanische, folkloristische ein bisschen bedienen. Da habe ich speziell Percussion-Instrumente, die diesen afghanischen Klang transportieren und auch noch eine Rubab, das ist ein Streichinstrument, ein afghanisches. Das habe ich dann allerdings in gesampelter Form für die Filmmusik verwendet.
Kann so ein Krimi auch mal, also überhaupt die Form Fernsehkrimi, kann die einengend sein? Oder ist es vielleicht sogar?
Beim Tatort kann ich sagen, dass da schon eine große Bereitschaft auch ist, so ein bisschen über die engeren Grenzen, die das Format vielleicht haben kann, hinauszugehen. Da kann man schon auch ein bisschen experimentieren. Es ist ja immer nicht nur der Regisseur, dem es gefallen muss, sondern da sind ja dann auch noch andere Leute beteiligt, die Produktion und die Redaktion. Und denen muss das dann natürlich auch zusagen, die muss das dann auch überzeugen. Und beim Tatort, da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass da schon auch eine ziemliche Offenheit da ist, auch mal einen etwas ungewöhnlicheren Weg zu beschreiten und so nicht nur das Genre zu bedienen.
Und den Weg, den Sie beschritten haben, um überhaupt solche Dinge tun zu können, nämlich Filmmusik komponieren, den schauen wir uns gleich mal genauer an. Nach Musik von The Divine Comedy Charmed Life.
When I hold you in my arms and look back on my charmed life, my charmed life, I hope if nothing more, that one day you'll call your life a charmed life.
SWR 2 Tandem, das war Musik von der britischen Kunstpopband The Divine Comedy mit dem Titel Charmed Life. Und das war ein Wunsch unseres heutigen Gastes, dem Filmkomponisten Daniel Michael Kaiser. Ja, Herr Kaiser, warum haben Sie sich diesen Song von dieser Band gewünscht?
Ich bin seit Jahren bekennender Fan von The Divine Comedy, weil die Musik einfach toll arrangiert ist. Das ist ein ganz großer Reichtum auf jeder Platte, die Neil Hannon, der kreative Kopf hinter Divine Comedy, die er macht, und die Texte, die Neil Hannon schreibt, die haben immer so ein Augenzwinkern mit drin. Das mag ich einfach extrem gern.
Sie haben ja Schlagwerk studiert an der Musikhochschule Detmold, parallel dann schon Privatkomposition, später dann an der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg. Sie waren dann auch zwei Spielzeiten lang Orchestermusiker beim Sinfonieorchester Bremerhaven. Wenn Sie so zurückschauen aufs Studium, was ist da so Ihr Fazit?
Welches Studium meinen Sie? Das Schlagwerkstudium oder das Filmmusikstudium?
Beides. Wobei andersrum, wahrscheinlich hat das Fazit des Schlagwerkstudiums dazu geführt, dass Sie dann Filmmusik studiert haben, möglicherweise.
Das stimmt, in der Tat. Die Arbeit im Orchester ist eine Arbeit, die ich sehr mochte, aber bei mir hat es sich dann dahin entwickelt, dass ich meinen eigenen Ideen dann einfach noch mehr Raum geben wollte. Insofern ist das Fazit, dass das Handwerkliche, was ich im Schlagwerkstudium mitbekommen habe, mir extrem nützt für das, was ich im Filmmusikstudium gelernt habe, um meine eigenen Ideen auch realisieren zu können.
Wie kamen Sie dann überhaupt auf die Idee, Filmmusik machen zu wollen? Also man könnte ja auch sagen, gut, Orchestermusiker ist das eine, dann weiß ich nicht, versuche ich mich an irgendwelchen anderen Kompositionen. Aber wieso konkret Filmmusik? Wie kam das?
Dieses handwerklich Übergreifende, dass man bei einem Film mit verschiedenen Gewerken zusammenarbeitet, mit Kamera, mit Drehbuch, mit Regie, mit Ausstattung, mit Schnitt, mit all den verschiedenen Abteilungen, die es für einen Film benötigt. Das fand ich einfach sehr inspirierend und dieser Austausch auch mit den verschiedenen Sichtweisen dann, das fand ich beflügelnd. Und das Ganze dann in den Dienst eines gemeinsamen Projektes zu stellen, um das Ergebnis so gut, wie es jeder versteht, machen zu können, das finde ich einfach wunderbar.
Und Ihre erste Filmmusik war, glaube ich, für einen Kurzfilm. Wir haben sie auch da. Timpete heißt sie. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, wofür genau das war.
Das ist ein Puppenanimationsfilm gewesen. Die Geschichte ist eine Variation vom Märchen Der Fischer und seine Frau. Da geht es um eine kleine Stadt, die kein Wasser mehr hat. Alle Brunnen sind leer. Der Einzige, der da noch seinen Dienst versieht, ist ein alter Nachtwächter, der eines Nachts dann eine magische Wasserwand findet. Und dann beginnt dieses Wasser an die Bevölkerung auszuteilen. Und sobald er merkt, dass er dafür auch Geld nehmen kann, wird er gierig. Und das hat natürlich kein gutes Ende.
Und deswegen sollten wir mal hören, wie Sie das vertont haben. Unser heutiger Gast Daniel Michael Kaiser komponiert Filmmusik und das hier war seine erste 1998 aufgenommen für einen Puppentheater-Animationsfilm nach dem Märchen vom Fischer und seiner Frau Timpete. Ja, Herr Kaiser, was wir gerade gehört haben, war, glaube ich, sogar das Stück Die Wasserwand, wenn ich es richtig weiß. Was wollten Sie mit diesem Stück ausdrücken und wie haben Sie es geschafft?
Ich wollte versuchen, das mit Streichern zu fassen, wie das aussieht, wenn man einen Stein ins Wasser plumpen lässt und sich dann die Kreise erweitern und das Wasser sich dann aber hinterher wieder beruhigt. Das war die Idee, die ich bei diesem Stück hatte. Und das Flötenthema zum Schluss, das ist das Hauptthema des Films, dass das zwischendurch dann also ein wenig dissonant wird, weil sich die Bewegungen so verdichten und dann wieder beruhigen. Das war ein ganz schöner Nebeneffekt, weil das ja auch so ein bisschen was Mystisches haben sollte, dass sich da eine Felswand in eine Wasserwand verwandelt.
Ist das das Faszinierendste, wenn man Bewegung vertonen muss?
Na, Bewegung braucht es in Musik ja ohnehin immer. Also so vollkommen statisch wird Musik ja dann doch schnell langweilig, zumindest so wie ich es verstehe. Also innerhalb auch eines stehenden Klanges kann für mich auch immer eine Menge passieren. Und Bewegung, Geschwindigkeit, Rhythmus, Tempo, Energie, das sind schon Dinge, da merkt man vielleicht auch, dass ich von Haus aus Schlagzeuger bin, aber klar, das spielt schon immer eine Rolle, natürlich.
Das war, wie gesagt, Ihre erste Arbeit. Das war noch bevor Sie dann Filmmusik studiert haben, an der Universität Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Wie sind Sie denn dann danach an weitere Aufträge für Filme gekommen?
Dadurch, dass ich diesen Film Timpete mit Musik versehen hatte, das hat sich rumgesprochen. Da haben sich dann andere Studentenprojekte bei mir gemeldet, ob ich für die nicht auch die Musik machen könnte. Und dadurch habe ich da gewissermaßen kontinuierlich so ein, zwei Studentenfilme jedes Jahr mit Musik versehen. Und das habe ich tatsächlich auch während der Zeit, in der ich im Orchester gearbeitet habe, weitergeführt und da dann halt gemerkt, ich möchte das richtig auf professionelle Beine stellen. Das möchte ich beruflich machen.
Wie sehr hilft dieses Studium eigentlich da dann auch im Anschluss weiter, also geschäftlich? Also wenn man weiß, jemand hat diesen Studiengang gemacht, kriegt der dann automatisch leichter oder schneller Aufträge oder ist man da in irgendeinem Netzwerk drin?
Im besten Fall ja, und auch bei mir ist es so gelaufen. der Andreas Kleinert, der ist auch Professor an der Filmuni in Babelsberg. Und ich habe den dort kennengelernt. Unsere erste Zusammenarbeit war ein Hochschulfilm, bei dem er Regie geführt hat. Und da konnte ich ihn tatsächlich dann von mir so weit überzeugen. Und ich versuche bei jedem Film dieser Überzeugung Recht zu geben.
Muss man gerade sagen, Andreas Kleinert, ein Regisseur, der viele Tatorte gemacht hat und auch einige mit Ihnen zusammen. Wie machen Sie sonst oder mussten Sie teilweise auf sich aufmerksam machen, um im Geschäft zu bleiben oder auch um in ein neues reinzukommen?
Ich habe einen Showreel erstellt. Das ist eine DVD gewesen mit Filmausschnitten mit meiner Musik drauf. Die habe ich an verschiedene Firmen und Regisseure gesendet und dann einfach gehofft, dass das da wahrgenommen wird und im besten Fall daraus dann ein Auftrag entsteht. Das ist ein sehr mühseliges Geschäft.
Wie fühlt man sich da? Also mitunter als Bittsteller oder eher in so einem luftleeren Raum oder als Handelsreisender in Sachen Kunst?
Das ist Klinkenputzen und da darf man sich auch keine Illusionen machen. Also solche Showreels bekommen Regisseure und Produktionsfirmen wirklich sehr viel auf den Schreibtisch. Und dass man da dann auffällt, ist eher nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Der sicherere Weg ist tatsächlich, dass man sich persönlich begegnet auf entweder Filmfestivals, wenn sie denn stattfinden, oder bei irgendwelchen Empfängen oder ähnlichen Anlässen, wo man sich dann wirklich auch live trifft und im besten Fall dann sagen kann, ja, ich habe da die Musik gemacht, ist vielleicht irgendwie schon mal aufgefallen oder so und dann einfach den Kontakt austauscht. Aber ich kann nur wiederholen, ist mühselig.
Ist es denn auch so, dass Sie dann teilweise schon mal Aufträge angenommen haben, wo Sie weder vom Film überzeugt waren, müssen jetzt keine Namen nennen, noch von dem, was Sie dann da liefern konnten?
Also eins der Projekte, für die ich mal die Musik gemacht habe, das war tatsächlich so, dass wir auf diesem Weg irgendwann entschieden haben, dass wir ohne einander besser dran
sind. Woran lag's?
Ich glaube, es war einfach der Unterschied, eine unterschiedliche Herangehensweise, ein unterschiedliches Verständnis von dem, was die Filmmusik auch beisteuern soll, im Sinne von Dinge nur bestätigen, die ich im Bild sehe, oder vielleicht noch eine Ebene darunter ziehen.
Machen Sie es mal konkreter. Also, der wollte Geigen oder die Regisseurin wollte Geigen für eine Kitsch- und Knutschszene.
So in etwa, und ich wusste dann aber, und das hätte man dem Zuschauer auch schon verraten können, dass das nicht okay ist, dass die da gerade knutschen. Ich wollte dann schon hinter das Bild gewissermaßen und der Auftrag wäre eher gewesen, da jetzt nur zu illustrieren, die knutschen gerade.
Und das macht man tatsächlich immer noch am besten mit schmelzenden Geigen.
Darauf kommt man zuerst, ja, das stimmt.
Wo oder wobei fallen Ihnen denn meistens die Ideen für Ihre Musik ein?
Ich laufe gerne. Ich bewege mich gerne gehend fort, auch in Form von längeren Wanderungen. Das kann man in und um Berlin tatsächlich ganz gut tun. Also auf längeren Spaziergängen, wenn ich so ein Drehbuch gelesen habe, dann arbeitet das in mir. Und irgendwann ist dann so ein Gedanke da, wo ich denke, wenn ich da jetzt im Studio sitze, der Spur gehe ich mal nach.
Und beim Autofahren funktioniert das nicht?
In Berlin beim Autofahren definitiv nicht, nein.
Wir sprechen gleich noch über neue Projekte. Erstmal haben wir noch einen Musikwunsch von Daniel Michael Kaiser. Pink Martini mit Splendor in the Grass. Das ist Cocktail-Bar-Musik aus den USA, die sehr nach 20er und 30er Jahren klingt, wobei dieser Song ein bisschen anders ist.
I can see you're thinking, baby, I've been thinking too, about the way we used to be and how to start anew. Maybe I'm a hopeless dreamer, maybe I've got it wrong, but I'm going where the grass is green if you'd like to come along.
SWR2 Hörer werden diese kleine melodischen Ausflug erkannt haben mit dem Titel Splendor in the Grass von The Band Pink Martini. Ziemlich eindeutig Tschaikowski. Ein Musikwunsch von unserem heutigen Gast von Daniel Michael Kaiser, Filmkomponist. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Musikwunsch. Nur der Tschaikowski wird es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein, oder doch?
Ich finde die Kombination, die hat einfach Humor. Und es ist handwerklich wahnsinnig gut gemacht, wie das miteinander verquickt ist musikalisch. Da ziehe ich meinen Hut. Das ist einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Vor allem den sehr, glaube ich, im Original müsste das ein Sechsachtel sein, oder?
Ja.
Ja, genau. Und dann wird der hier in ein Vierviertel verwandelt.
Mhm.
Für Sie genau. Als Schlagzeuger wahrscheinlich auch ganz interessant, ne?
Ja.
Wie ist das? Drehen Sie sowas auch zu Hause mal laut auf? Und was sagt Ihre Familie dann dazu?
So wahnsinnig laut drehe ich das zu Hause eher nicht auf. Laut Musik hören tue ich meistens dann doch eher bei mir im Studio. Das ist in der Mietwohnung ja auch immer so eine Sache mit dem laut aufdrehen.
Sie haben zwei Töchter im Grundschulalter. Wie ist das bei denen mit der Musik? Also ist da ein bisschen väterliches Erbgut irgendwie hängen geblieben?
Ich hoffe ja. Die Große spielt Akkordeon mit viel Spaß und Freude, die Kleine Klavier. Und ich fördere das natürlich, aber überhaupt nicht im Hinblick darauf, dass sie das irgendwie auch beruflich machen sollen oder so. Es soll in erster Linie Spaß machen.
Wie war das bei Ihnen? Hat Musik als Kind Ihnen immer Spaß gemacht?
Nein.
Warum?
Ich habe als Sechsjähriger bin ich in den Klavierunterricht dann verfrachtet worden und habe nie verstanden, dass meine Klavierlehrerin meinen Eltern gesagt hätte, ich hätte Talent. Und habe mich da 10 Jahre durchgeschleift und dann nach 10 Jahren waren die Haare lang und die Lust, Klavier zu spielen, kurz. Und dann habe ich das mit dem Klavier an den Nagel gehängt und angefangen, E-Bass und Schlagzeug zu spielen und habe da überhaupt erst angefangen zu begreifen, dass Musik was ist, was man sich auch ausdenken kann und selber machen kann. Das war ein enorm wichtiger Schritt.
Und wie versuchen Sie das, Ihren Kindern oder auch überhaupt Kindern nahezubringen, was sie an der Musik fasziniert?
Ich habe Kita-Gruppen eingeladen, in denen zufällig meine Töchter waren, bei mir im Studio sich einfach mal umzusehen und dann selber auch was in die Hand zu nehmen und da mit einer Triangel, mit einem Becken, auf dem Schlagzeug, mit der Gitarre, mit dem, was dort eben so alles zu finden ist, ein bisschen Klang zu machen. Und dann habe ich denen einen kurzen Filmausschnitt vorgeführt und ein Mikrofon dahingestellt und habe dann gesagt, so, das könnt ihr jetzt mal selber machen. Spielt einfach was, wenn ich euch das Zeichen gebe und das nehme ich dann auf und hinterher könnt ihr das dann hören. Und die hatten einen Heidenspaß.
Und was haben ihre beiden Töchter gesagt? Papa, du bist peinlich? Oder gerade
das Gegenteil? Ich glaube, die waren, also in dem Alter sind die noch stolz wie Bolle.
Jetzt haben Sie gesagt, es war so wichtig für Sie auch zu entdecken, hey, man kann ja selber Musik machen und das ist so viel reichhaltiger, als sie nur nachzuspielen. Wie würden Sie denn die Musik, die Sie so bisher gemacht haben, Ihre eigene Filmmusik, wie würden Sie die beschreiben?
Vielfältig, emotional, kraftvoll und durchsichtig.
Ist das, was Sie machen, eigentlich auch schon mal, sag ich mal, wird das auch mal so zu experimentelleren Festivals eingeladen oder eher nicht?
Bislang, das, was ich gemacht habe, bislang nicht. Ich betreibe ja neben der Komposition von Filmmusik auch andere Dinge. Und ich habe jetzt gerade die zweite Platte gemacht mit dem Titel Soil. Für die habe ich ein Stipendium vom Berliner Kultursenat bekommen. Und das ist Musik, die sehr von der klanglichen Seite herkommt. Das ist, da spanne ich Klangflächen auf und verwende auch sehr viel Geräusche und moduliere die Klänge, die ich aufgenommen habe, auch teilweise bis auf ganz Geräuschhaftes zurück. Das ist schon eine etwas experimentellere Schiene. Das sind allerdings reine Studioproduktionen. Das wäre jetzt nichts, was ich irgendwo auch live aufführen könnte.
Hm. Volker Bertelmann alias Hauschka, jemand, der also erst, sag ich mal, experimentelle Klaviermusik gemacht hat mit präpariertem Klavier und dann Filmmusik, vielleicht kennen Sie ihn auch persönlich, dem graut es von nichts mehr als vor dem Begriff Neoklassik. Haben Sie Angst, dass man Sie in irgendeine Schublade steckt, auch mit den eigenen Sachen oder auch sagt, boah, das ist nicht ernst genug, das ist nicht, Wolfgang Riem ist es nicht?
Also in der Filmmusikschublade stecke ich ja und mit den anderen Projekten, die ich betreibe, möchte ich aus dieser Schublade ja auch ein bisschen hinauslugen. Und da ist einfach die Arbeitsweise eine andere. Da setze ich die Musik an den Beginn eines Projektes. Da steht die Musik im Zentrum. Und Neoklassik ist tatsächlich ein Begriff, da kann ich Hauschka gut verstehen, dass der grausig ist.
Lassen Sie uns noch über zwei weitere Projekte reden. Vielleicht erstmal, dass Sie würden gerne in die Antarktis, ne? Mit Hilfe des Alfred-Wegener-Instituts. Was genau haben Sie da vor?
Die Idee ist, vor Ort Geräusche aufzunehmen und diese Geräusche dann zu editieren, das heißt also eine Art Geräuschspur zu erstellen aus den verschiedenen Sounds, die ich in der Arktis bzw. Antarktis vorfinde, und zu diesen aufgenommenen Geräuschen Musik zu komponieren, die auf diese Geräusche reagiert und mit den Geräuschen eine Verbindung eingeht. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich den Klimawandel musikalisch auch emotional fassbarer machen möchte. Die wissenschaftlichen Fakten liegen ja alle auf dem Tisch, aber was das tatsächlich bedeutet emotional, das kann Musik, glaube ich, gut leisten, ähnlich auch wie Bilder. Und ich als Musiker möchte eben dieses Projekt realisieren, wegen dem ich schon seit Jahren mit dem Alfred-Wegener-Institut im Kontakt bin. Und wir arbeiten jetzt gerade darauf hin, das auch wirklich konkret zu machen.
Warum ist für Sie Klimaschutz so wichtig?
Ich hoffe, dass das für alle wichtig ist, denn das ist etwas, was uns alle betrifft und angeht.
Wenn man jetzt dann auch mit so einem Expeditionsschiff dahin fährt und vielleicht auch fliegt, ist man ja trotzdem, auch wenn man ein Projekt wie Sie macht, naja, man verursacht auch schon wieder CO2. Wie hält man den Widerspruch dann aus?
Zum einen gibt es Möglichkeiten, die Bilanz ein bisschen wieder gut zu machen über Initiativen, die einen CO2-Ausgleich dann leisten. Da kann man Zahlungen machen, wenn man Flugreisen tut. Und zum anderen ist das einfach dann auch eine Möglichkeit für mich, Öffentlichkeit zu generieren und eventuell dann aus diesen Konzerten, die dann im besten Fall stattfinden, Klimakonzerte zu machen.
Haben Sie sowas auch vorher schon mal gemacht, also sowas wie ein Klimakonzert, oder ist jetzt eine ganz neue Idee?
Dass es das gibt, weiß ich. Ich selber habe das noch nicht gemacht, aber irgendwann ist immer das erste Mal und von mir aus gerne bald.
Treibt Sie das so um, weil Sie selber auch Familienvater sind?
Ja, also ich möchte schon diese Welt in all ihren Facetten nicht in einem wesentlich schlechteren Zustand verlassen, als ich sie vorgefunden habe.
Ein anderes Projekt, das Sie schon seit Jahren verfolgen, das ist die Vertonung von Erzählungen aus Michael Endes Buch Der Spiegel im Spiegel. Und jetzt im Januar hätte es eine erste Premiere geben sollen in der altehrwürdigen Meistersingerhalle in Nürnberg. Die ist leider verschoben worden aus bekannten Gründen, war wahrscheinlich auch nicht leicht für Sie. Was ist die Idee hinter diesem Der Spiegel im Spiegel Projekt?
Das ist was, wo auch sehr viel Herzblut von mir drin ist. Dieses Buch, da hat Michael Ende Erzählungen geschrieben nach Bildern, die sein Vater gemalt hat. Der war ein surrealer Maler. Und diese Erzählungen haben mich wiederum jetzt inspiriert für Orchesterstücke, die ich komponiere, wo ich versuche, den Kern auch dieser Erzählung musikalisch zu fassen und daraus dann eine Orchestermusik zu schreiben, die dann von einem Sinfonieorchester aufgeführt werden soll. Und die Erzählungen in diesem Buch, das sind 30 Erzählungen, und ich möchte jedes Jahr eine von diesen Erzählungen in ein Stück übersetzen. Und im Moment arbeite ich da an der 8. Komposition.
Das ist ein Mammutprojekt. Da haben Sie noch 22 Jahre.
Das
allein
stimmt.
Dafür.
Ja. Das ist richtig. Und wenn das vollendet ist, werde ich darauf zurückblicken können, und das vollzieht meine handwerkliche Entwicklung mit. Ich kann da tatsächlich auch jetzt schon sagen, dass ich da, wenn ich jetzt auf die ersten Stücke zurückblicke, die ich da gemacht habe, dann überrascht mich das so ein bisschen selbst. Und ja, was Schöneres kann es ja eigentlich gar nicht geben. Und diese Stücke, die ich da komponiere, da nehme ich mir auch alle Freiheiten.
Das ist ein richtiges Lebenswerk. Und trotzdem, Nun ist ja nun mal Filmmusik komponieren so das Kerngeschäft bei Ihnen. Wie groß wäre denn der Wunsch, dass Ihnen mal sowas glückt wie, weiß ich nicht, Titelmelodie für Star Wars, also sowas in der Liga, ne? So eine Filmmusik oder meinetwegen auch, ja, wo wir es gerade beim Tatort, vom Tatort hatten, Doldingers Tatort, Titelmelodie, sowas in der Richtung. Wie groß wäre der Wunsch, dass Ihnen sowas auch mal irgendwie glückt?
Also so einen richtigen Hit zu landen, natürlich wäre das toll, aber ich glaube nicht, dass das was ist, was man wirklich planen kann. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Filmmusik fertiggestellt habe und dann mir das als Gesamtwerk hinterher ansehe und denke, da ist mir was gelungen. Und das hoffe ich, dass das auch anderen Leuten dann was zu sagen vermag. Und ob das dann ein Hit wird oder nicht, das liegt ja ohnehin nicht in meiner Hand. Dass ich mit dem Andreas Kleinert einen Regisseur habe, der meine Arbeit schätzt, das ist auf jeden Fall schon ein Riesenglücksfall. Das ist für mich schon ein Hit. Denn wenn ich da jetzt dann nicht irgendwie diese Projekte im Filmbereich hätte, könnte ich eben die anderen Dinge, die ich mache, vermutlich auch nicht in dieser Form tun.
Heute unser Gast, Filmkomponist Daniel Michael Kaiser. Demnächst von ihm zu hören ist der Soundtrack zum Frankentatort Wo ist Mike am 16. Mai. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute, Herr Kaiser.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Die Musikauswahl hat unser Gast getroffen. In der Technik war Michael Bast und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer. Schönen Abend noch.